Deutschlandfunk. Freistil.
Was soll im Fußball nicht passieren? Grüner Rasen, zwei Tore, Jubel, Pokal und wir sind die Größten. Mehr muss da nicht drin sein.
Umsonst ist ja die Verbindung von Fußball und Musik in England am allerstärksten. Auf einer Ebene, die angenehm ist und nicht nur peinlich. In Deutschland ist es ja meistens peinlich gewesen.
Und die anderen schauen halt nur zu.
Eine gute Vereinshymne macht natürlich ein ordentlicher Refrain aus, den jeder sofort mitsingen kann. Eine gute Hookline, ja, einfach was Begeisterung verursacht, wo jeder sagt, komm hier, das ist jetzt Emotion pur und hier können wir was rausnehmen.
Wenn ich jetzt schlecht singe, dann würde das meiner schon lange vergangenen Fußballerkarriere auf gar keinen Fall schaden. Erstens einmal ist es so, dass alle Fußballer gerne singen. Richtig ist, dass die meisten schlecht singen.
Macht es Bums, ja und dann Kranz.
Und alle schreien, der Müller macht's.
Dann macht es Bums, dann gibt's ein Tor.
Und alle schreien, dann Müller vor.
Dann macht es Bums. Über die Symbiose von Fußball und Popmusik. Ein Feature von Christian Blees.
Einen wunderschönen guten Abend nach Deutschland. Servus, grüß euch, nach Österreich, wie man immer so schön sagt. Freuen wir uns wieder. Endlich ist es wieder soweit. Fußball-Nationalmannschaft Deutschland gegen Österreich. Es ist das größte Prestigeduell. Der große Bruder gegen den kleinen. Und ach, was wurde wieder alles geschrieben im Vorfeld. Hoffen wir, dass es zum einen friedlich bleibt. Hoffen wir, dass es zum anderen viele Tore gibt. Und hoffen wir natürlich, dass wir viele spektakuläre Szenen sehen.
So, bitte mal vorgehen. Grüß dich.
Ein Mehrfamilienhaus in Kaulsdorf, einem grünen Wohnbezirk im Nordosten Berlins. Hier wohnt der Journalist Gunnar Leue. Er ist Autor eines Buches mit dem Titel Football is Coming Home – Die großen Momente der Fußball-Pop-Geschichte. Für den Berliner war die Recherche zu dem Projekt eine willkommene Gelegenheit, um Profession und Hobby miteinander zu verbinden. Denn beruflich schreibt Leue vor allem über Popmusik. Im Privaten dagegen ist er leidenschaftlicher Fußballfan. Als solcher sammelt er Schallplatten, die sich auf irgendeine Art und Weise um seine Lieblingssportart drehen.
Ich war mal auf einem Flohmarkt und da habe ich eine Single von Heribert Meisel gefunden, ein österreichischer Fußballkommentator aus den 50er Jahren.
Fürchterlich, fürchterlich, sowas. Meine Herren, das Fußball beruht auf Kombination. Würden Sie bitte versuchen zu kombinieren, nicht wahr? Es ist ja entsetzlich, was sich hier abspielt auf beiden Seiten im Augenblick.
Und die fand ich irgendwie skurril, hab die gekauft, für 50 Cent, glaube ich. Und später, als ich dann dieses Thema Fußball und Musik so ein bisschen für mich entdeckt habe, da habe ich dann bei den Recherchen parallel dazu auch angefangen, Platten zu kaufen.
Inzwischen hat Gunnar Leues Fußball-Schallplattensammlung beachtliche Ausmaße angenommen. Die Variationsbreite reicht dabei von brasilianischen Radioreportagen über russische Vereinshymnen bis hin zum vielleicht gröbsten akustischen Foulspiel, das es in der modernen Musikwelt überhaupt gibt. Singende Fußballer.
Ich las viele Romane.
Man hört sich das nicht an. Also ich höre mir das einmal an, um mal einen Eindruck zu kriegen, wie das klingt. Ich glaube, es gibt so ein paar Platten, die habe ich noch nie angehört. Weil ich einfach dann in der Zeit zu viel Platten gekauft habe und nicht mehr nachkam mit dem Hören. Ich freue mich da vor allem an den Covern, muss ich sagen. Also ich finde die so herrlich und das macht einfach Spaß, sie zu sehen. Und es korrespondiert ja auch oft miteinander. Also wenn die Cover richtig all sind, dann ist die Musik meistens auch all.
Ein Paar, hier ist ein Kuss im Büro. So ein Kuss, nur mal so, auf
dem Wege dann nach Haus sieht es schon ganz anders aus und das hat Niveau.
Die Aufnahme des Fußballers Gerd, genannt Charlie Dörfel, von 1965 ist nur eine von vielen musikalischen Kuriositäten, die im Laufe der Zeit auf Gunnar Loys Plattenteller gelandet sind. Als ebenso großer Musik- wie Fußballfan findet er die Mischung aus beiden Welten vor allem deshalb so interessant, weil sich darin
spiegelt, wie die Kommerzialisierung so im Fußball vonstatten ging. Weil wenn man bedenkt, dass heutzutage in Stadien Torjubelmusik eingespielt wird, wenn da Tore fallen in der Bundesliga. Beim HSV gab es mal eine CD mit Torjubelmusik. Ich weiß gar nicht, wer die gekauft hat. Der Vorläufer dieser Entwicklung ist natürlich die Entstehung von Fußballmusik überhaupt.
Übers Jahr sind wir zwei, ein Paar.
Die Symbiose von Fußball und professioneller Musik beginnt in den 1920er Jahren in Österreich. Genauer gesagt 1922 in Wien.
Also tatsächlich war der Josef Uridil der erste Popstar des österreichischen Fußballs. Wir müssen uns vorstellen, die 1920er Jahre in Wien, Fußball wird zu dem Massensport, zur populärsten Sportart der Zeit. Und der Josef Uridil ist tatsächlich der erste Starspieler, den es in Wien gibt.
Thorsten Leitgeb, Kurator des Vereinsmuseums des mehrfachen österreichischen Meisters Rapid Wien.
Wir haben zum Beispiel in unserem Vereinsmuseum eine Autogrammkarte von ihm und wir haben auch eine Autobiografie, die sich tatsächlich damals sehr gut verkauft hat und auch eine Art Bestseller wurde. Dann hat der Herr Uridil auch in einem Film mitgespielt, Pflicht und Ehre, ein Stummfilm, ein Schwarz-Weiß-Film, wo er der Hauptcharakter und Darsteller war.
Außerdem tritt Josef Uridil neben Hans Moser auch noch in einem Theaterstück mit dem Titel »Seid umschlungen Millionen« auf.
Er war im Film, er war sozusagen in der Literatur, sogar im Theater und dann eben in der Musik. Hermann Leopoldi, ein Wiener Liedautor und Komponist, der hat ein Lied geschrieben, das heißt »Heute spielt der Uridil«. »Heute spielt der Uridil, Uridil, Uridil«. Man kann sagen, was man will, so wunderschön trifft keiner mehr ins Goi, jawohl.
Heute spielt der Uridil ist nach dem heutigen Stand der Forschung das erste Fußballlied überhaupt, das jemals auf Platte gepresst wird. Der nächste bekannte Versuch, die Themenbereiche Fußball und Musik miteinander zu verbinden, findet dann 7 Jahre später statt. Allerdings im Bereich der Klassik. 1929 schreibt der russische Komponist und glühende Fußballfan Dmitri Schostakowitsch in St. Petersburg die Ballettmusik für ein Fußballlibretto. Dieses trägt den Titel »Das goldene Zeitalter« und behandelt eine sowjetische Fußballmannschaft, die zu einer Industrieausstellung ins Ausland reist. Die Literaturwissenschaftlerin Katja Petrowskaja schreibt 2006 in der Neuen Züricher Zeitung:
Zeitlebens versuchte Schostakowitsch, die Welten der Musik und des Fußballs zusammenzubringen. Das goldene Zeitalter reflektiert die Ideologie der Zeit. Starker Körper, Bewegung, Kraft. Der Mensch als perfekte Maschine. In der ursprünglichen Fassung des Librettos tritt eine spieltechnisch überlegene kapitalistische Mannschaft gegen eine sowjetische Mannschaft an, die zwar schwächer ist, aber dafür die richtige Ideologie vertritt. Schostakowitsch benutzt für den Part der kapitalistischen Mannschaft Foxtrott und Cancan, damals Inbegriff dekadenter westlicher Kultur, während er die sowjetischen Fußballer musikalisch in ebenso grotesker Weise darstellt. Allerdings verwendet er hier Versatzstücke aus der slawischen Tradition.
Für den Film »Maxims Jugend« wird Schostakowitsch Mitte der 1930er Jahre auch noch ein frivoles Fußballchanson schreiben. Im Text des Liedes heißt es unter anderem:
»Ich bin Fußballerin. Ich verteidige mein Tor. Vergeblich habe ich meine Beine zusammengepresst. Der Ball ist reingerutscht. Ich habe verloren.«
Bevor das weltweite Repertoire professionell komponierter Fußballmusik aber um weitere Titel ergänzt wird, sollen erst noch mehrere Jahrzehnte vergehen. Bis es soweit ist, spielt sich die zunehmende Verschmelzung von Fußball und Musik ausschließlich auf Amateurebene ab.
Ich weiß auch aus Erzählungen meines Vaters, dass vor dem Zweiten Weltkrieg die Umkleidekabinen oftmals gar nicht am Sportplatz waren, sondern in der nächsten Kneipe.
Guido Brink, Musikwissenschaftler aus Hürth bei Köln.
Und dann zog man größtenteils die Spieler selbst singend von der Kneipe zum Fußballfeld. Und da sangen die schon oft jeweils ihren eigenen Vereinssong, ihre eigene Vereinshymne in Anführungszeichen, die irgendeiner aus dem Verein oder dem Umfeld da geschrieben hatte. Also jeder bessere Dorfverein hatte dann wohl sowas, so eine Art Standarte, mit der man dann singend zog oder sich selbst nach dem Spiel auch feierte.
Auch Guido Brink hat gemeinsam mit seinem Co-Autor Reinhard Kopitz ein Buch geschrieben. Darin setzen sich die beiden Wissenschaftler mit einer ganz speziellen Variante der Fußballmusik auseinander, den Fangesängen.
Das Fußballspiel bietet sich für einen Fan eigentlich deshalb besonders gut an, um Lieder zu singen, weil dort viel mehr Leerlauf ist als in manch anderen Sportarten. Und das hat man im Fußball quasi in optimaler Weise. Da hat man viele Mittelfeldszenen oder ein Spieler läuft mal zur Ecke oder Einwurf, Abstoß. Da ist sehr viel, wo nicht direkt ein Tor fallen kann. Und das sind genau die Gelegenheiten zum Singen.
Für mich unerklärlich, warum man gerade dieses Spiel so dermaßen mit Ansage aus der Hand gibt, wo du es doch so klar dominiert hast. Jetzt gibt es einen kleinen Aufheiterer. 68.000 sind heute da. Normalerweise gibt es da Applaus. Normalerweise werden da nochmal die Fahnen rausgeholt. Aber hier sitzen sie alle da wie die Pappkameraden. So leise ist es hier inzwischen geworden. Also in jedem Volksfest-Bierzelt ist es um etliches lauter als heute hier in der Münchner Arena. Schade eigentlich bei diesem Klassiker Deutschland gegen Österreich. Eine gute Viertelstunde ist noch zu absolvieren.
Die modernen Fangesänge haben ihren Ursprung in den Fußballstadien der 1960er Jahre. 1962 sind es englische Fans, die von der Fußball-Weltmeisterschaft in Chile rhythmische Gesänge gewissermaßen als akustisches Souvenir mit zurück nach Hause bringen. So kommt es, dass Fans des FC Liverpool das Ritual des Fangesangs als musikalisches Begleitprogramm zu einem professionellen Fußballspiel in Europa als erste zelebrieren. Im Stadion an der Anfield Road geben die Liverpool-Anhänger auf der Stehtribüne zunächst vor allem bekannte Popmelodien zum Besten.
Wichtig für die Existenz von Fangesängen als rein mündlicher Kultur auf den Kurven oder Tribünen der Stadien ist ja auch, dass es sozusagen eine Art Omnipräsenz, eine Allgegenwart von bestimmter Art von Musik gibt, nämlich weitgehend eben Popmusik.
In Liverpool, dem europäischen Geburtsort der Fußball-Fangesänge, singen die Fans vor allem die Lieder zweier lokaler Musikgruppen. Neben den Beatles sind das Gary and the Pacemakers. Diese haben, übrigens unter Anleitung des Beatles-Produzenten George Martin, den Musical-Song You'll Never Walk Alone in einer Pop-Version auf den Markt gebracht. Das Lied entpuppt sich auf Anhieb als veritabler Stehtribünen-Hit. Und nicht nur das. Bis heute gilt You'll Never Walk Alone quasi als inoffizielle Vereinshymne des FC Liverpool.
Wir dürfen davon ausgehen, dass mit der Verbreitung der Schallplatte und mit der exorbitanten Verbreitung von Schallplatten seit den späten 50er Jahren und den Abspielgeräten, da erst eine akustische Überallverfügbarkeit von Musik vorhanden war und deswegen die Leute natürlich dann, wenn sie dann im Stadion stehen, das wiedergeben, was sie im Grunde aus einem anderen Zusammenhang sich schon geholt haben.
Auch in Deutschland gehen ab Mitte der 1960er Jahre immer mehr Fußballfans dazu über, das eigene Team mit lautstarken Gesängen zu unterstützen. Von Beginn an beliebt sind dabei auch hier vor allem solche Melodien, die die Stadionbesucher bereits aus anderen Zusammenhängen kennen.
Anglo-amerikanische Traditionals, Michael Row the Boat Ashore zum Beispiel, sind da ganz toll. Sehr bekannt als Und wir holen den Pokal, Halleluja. Schon legendär seit den 70er Jahren. Immer wieder gern genommen. Also solche Lieder wählen die Fans liebend gerne aus.
Für den Musikwissenschaftler ist es durchaus nachvollziehbar, dass der Fußball für viele Menschen sogar eine Art Ersatzreligion darstellt. Die musikalische Parallele aus Fußballspiel und Gottesdienst bzw. Messe werde inzwischen sogar von theologischen Forschungsarbeiten anerkannt, sagt Guido Brink.
Das fängt ganz platt damit an, dass wenn die Hauptakteure einlaufen, im Stadion dann die Fußballspieler, in der katholischen Messe der Priester mit seinem Gefolge, dann steht erstmal alles auf. Da geht also das Wichtige los, die Hauptakteure sind da. Die Präsenz des Gottes oder dann eben auch des Fußballgottes, die rückt näher. Man erhebt sich, man hat ein erhabenes Gefühl, dann steht man auf. Und dann werden auch schon die ersten Lieder gesungen. Die werden nämlich auch sehr oft gesungen, wenn die Spieler gerade einlaufen. Genauso wie das Einzugslied in der katholischen Messe oder auch im evangelischen Gottesdienst. Da wird erstmal gesungen.
Es sind aber nicht nur die Fangesänge, die ab Mitte der 1960er Jahre über den Ärmelkanal in den deutschen Sprachraum herüberschwappen. Vier Jahrzehnte, nachdem der Foxtrott über den Wiener Wunderstürmer Josef Uridil auf Schellack gepresst wurde, scheint die Zeit auch endlich reif zu sein für eine Fortsetzung professionell produzierter Fußballsongs.
Schau, 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 was soll man sagen? Man könnte fast sagen, schalt mal zurück zum Funkhaus, spiel mal Schallplattenmusik. Wir melden uns dann wieder bei einem der vereinzelten schönen Angriffe.
Also ich kann mal ein Beispiel jetzt hier auflegen. Der Jörg Steffen mit seinen Solisten, der hat eine Platte gemacht, 1966, Elf Freunde. Dieses Lied oder die Lieder, die er darauf gespielt hat, die finde ich sind so herrlich altbacken. Und so unschuldig noch, wie der Fußball damals zum größten Teil auch war. Ich lege es mal kurz auf. Ist allerdings eine sehr schlechte Tonqualität. Gehört aber auch dazu.
Fußball, Fußball, spielt man hier und überall. Fußball, Fußball, spielt man hier und überall. Elf Freunde müsst ihr sein, wenn ihr Siege wollt erringen. Elf Freunde müsst ihr sein, jeder spielt für seinen Sportverein. Überall, überall, spielt man nur mit einem Ball. Überall, überall, spielt man nur mit einem Ball. Elf Freunde müsst ihr sein, wenn ihr Siege.
Herrlich. Also ich finde das total toll, wenn man sich das einmal anhört. Das steht so richtig für diese völlig naive, unschuldige und nicht so an die Verwertung denkende Art von Fantum. Ja? Und hat mit der heutigen Zeit nichts mehr zu tun.
Bin ich Rati, bin ich König, alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir klein, klein.
Peter Radenkovic, Spitzname Radi, ist der Sohn eines jugoslawischen Folkloresängers und Mitte der 1960er Jahre Torwartstar beim Bundesliga-Club 1860 München. Weil Radenkovic während eines Spiels nicht selten auch schon mal einen Ausflug in die gegnerische Hälfte unternimmt, gilt Radi als der erste echte Entertainer im deutschen Fußball. Die daraus resultierende Popularität macht ihn geradezu wie geschaffen für eine Schallplattenaufnahme.
Radi, bin ich König, alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. bin ich Rade, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich.
Bis zur Gründung der Fußball-Bundesliga im Jahre 1963 hat ein Spieler in Deutschland pro Monat maximal 400 D-Mark verdienen dürfen. Und auch nach Einführung der neuen Profiliga bleiben die Einkünfte der weitaus meisten Akteure eher bescheiden. So erhalten selbst internationale Stars in der Regel höchstens 2000 Mark ausbezahlt. Für Radi Radenkovic entpuppt sich der Plattenvertrag insofern als willkommene Quelle erklecklicher Nebeneinkünfte. Denn sein Song »Bin i Radi, bin i König« schafft es 1965 mit über 400.000 verkauften Singles immerhin auf Platz 5 der deutschen Hitparade. Noch vor den Beatles und den Rolling Stones.
Und jetzt kommt auch noch Silov mit ins Spiel hinein. Dann Beckenbauer, der rechte Läufer. Im Augenblick kann er nicht links durchschicken, denn dort steht niemand. Noch immer Beckenbauer und dieses Mal missglückt ihm der Pass, der genau auf Binder und nicht auf einen der Deutschen kommt und somit Angriff der österreichischen Mannschaft.
Ein weiterer Bundesliga-Fußballer, der vom aufkommenden Schallplattenboom in Deutschland profitiert, ist Franz Beckenbauer. Er hat im Zuge der Fußball-Weltmeisterschaft 1966 in England den endgültigen sportlichen Durchbruch geschafft. Von der Plattenfirma Polydor lässt er sich für die Produktion von insgesamt 4 Liedern eine Garantiesumme in Höhe von 100.000 Mark zusichern.
Gute Freunde kann niemand trennen, gute Freunde sind nie allein, weil sie eines im Leben können. Füreinander da zu sein. Gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein, weil sie eines im Leben können. Füreinander da zu sein.
Der Schlager »Gute Freunde kann niemand trennen« wird 1967 von der ARD sogar für einen Fernsehwerbespot der eigenen Fernsehlotterie verwendet. In den Charts schafft es Beckenbauer mit seinem Song in Deutschland immerhin auf Position 31. In der Folgezeit fühlen sich offenbar auch viele andere Bundesliga-Kicker dazu animiert, den Gang ins Tonstudio anzutreten. Was folgt, ist eine erschütternde Abfolge akustischer Eigentore.
Jeden Samstagnachmittag, ja, da ist was los. Immer wieder ist die Spannung riesengroß. Alle wollen Tore sehen, das ist sonnenklar. Wenn es klappt, dann ist es wunderbar.
Ich trage die Eins auf meinem Trikot. Nur zwischen den Pfosten bin ich richtig froh.
Welt, doch nirgends halt ich lange aus, wo ich auch bin. Ich sehne mich zurück nach Haus.
Mit der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 in Deutschland läutet der Deutsche Fußballbund eine neue Phase in der Entwicklungsgeschichte der Fußballmusik ein. Für den DFB als Ausrichter ist das WM-Turnier nicht nur ein organisatorischer, sondern vor allem auch ein finanzieller Kraftakt. Warum also, fragen sich die DFB-Funktionäre, soll man nicht versuchen, einen Teil der Kosten durch eine Schallplattenproduktion mit der eigenen Nationalmannschaft wieder hereinzuholen? Der Schlagerproduzent Jack White schreibt im Auftrag des DFB das Lied »Fußball ist unser Leben«. Wie beabsichtigt, mutiert der Schlager tatsächlich zu der Hymne der Fußball-WM 1974 schlechthin. Das Lied verkauft sich sogar derart gut, dass der DFB seine Kicker auch bei den nachfolgenden Fußball-Weltmeisterschaften regelmäßig ins Tonstudio bittet.
Buenos Dias, Argentina, er war lang mein Weg zu dir. Doch nun schwenk ich den Sombrero, Buenos Dias, ich bin hier. Buenos Dias, Buenos Aires, wenn die rote Sonne blüht, rauscht von Ferne der La Plata und er singt mit mir ein Lied. Buenos Dias, Argentina.
Auf diese Weise werden, meist in Zusammenarbeit mit bekannten Schlagerstars und immer anlässlich der jeweils anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft, in den folgenden zwei Jahrzehnten insgesamt 5 weitere Titel auf den Markt gebracht. Aufgrund ständig abnehmender Verkaufszahlen erfolgt 1994 dann aber das Ende der singenden Nationalmannschaft.
Und sie sollen zwei verbinden mit dem Band der Harmonie.
Da kommt Kranke. Da! In der Bosch. Wir bussen uns ab. 3-2 für Österreich. Doch ein großartiges Tor unseres Kranke.
Parallel zur Entwicklung in Deutschland geht die Verbindung von Fußball und Musik auch in Österreich weiter. Allerdings in deutlich geringeren Ausmaßen. Dies liegt zum einen daran, dass der österreichische Musikmarkt gegenüber dem deutschen wirtschaftlich eine nur untergeordnete Rolle spielt. Zum anderen verfügt die Alpenrepublik in den 1970er Jahren aber auch ganz einfach über nur 2 wirkliche Ausnahmefußballer. Der österreichische Stürmerstar Hans Kranke erlangt in seinem Heimatland vor allem durch den legendären Siegtreffer im Weltmeisterschaftsduell mit Deutschland anno 1978 Kultstatus. Und auch wenn Krankels Ausflug ins Schlagergeschäft, so wie bei den meisten seiner deutschen Kollegen, eher bescheiden ausfällt, macht der Stürmer aus seiner zunächst nur heimlichen Leidenschaft letztlich doch eine Art Profession. Seit dem Ende seiner Karriere als Profifußballer, Ende der 1980er Jahre, steht Kranke bis heute in unregelmäßigen Abständen als rockig-klamaukiger Austropopper auf der Bühne. Sehr zur Freude nicht nur von Fußballfans.
43. Spielminute, 1-0 für Österreich. Der Pass kam von Prohaska, dem Mittelfeldspieler Österreichs, der einer der auffälligsten Akteure im rot-weiß-roten Team ist. Und der Stering glänzt.
Herbert Prohaska gehört in den 1970er und 1980er Jahren zu Hans Krankels Nationalmannschaftskollegen. Prohaska spielt von 1972 bis 1980 für Austria Wien und wird in dieser Zeit 4-mal österreichischer Meister sowie 3-mal österreichischer Pokalsieger. Anschließend wechselt der Mittelfeldspieler nach Italien. Dort läuft er zunächst für Inter Mailand auf, später dann für AS Rom. Nach der Rückkehr in seine Heimatstadt spielt Prohaska erneut für die Wiener Austria. 1989 geht seine Fußballerlaufbahn zu Ende.
Jetzt, jetzt oder nie, Herd oder Gold, Herd oder Gold. Jeder weiß, wer was sagt, der 12. Mann.
Wenn ich jetzt schlecht singe, dann würde das meiner schon lange vergangenen Fußballerkarriere auf gar keinen Fall schaden. Erstens einmal ist es so, dass alle Fußballer gerne singen. Richtig ist, dass die meisten schlecht singen. aber es macht unheimlich Spaß.
Der Zufall will es, dass der ehemalige Profikicker um das Jahr 2007 herum in Kontakt gerät mit zwei Wiener Musikern. Pete Art und Tony Betoni, so deren Künstlernamen, betreiben als The Real Holy Boys ein gemeinsames Musikprojekt. Mit diesem covern die beiden heiligen Jungs so ziemlich alles, was die Musikgeschichte hergibt. Von fetzigen Rock'n'Roll-Songs über italienische Liebesschnulzen bis hin zu volkstümlichen Weihnachtsmelodien.
Irgendwann einmal bin ich gefragt worden, ob ich nicht bei einer Nummer mitsingen will, zum Spaß. Das habe ich dann getan und daraus sind dann, glaube ich, 11 Jahre geworden. Mit schon ein bisschen mehr Nummern dann. Und ja, macht mir riesen Spaß. Für mich ist es Hobby und Freundschaft zugleich. Und fühle mich dabei auch sehr, sehr gut, weil ich weiß, dass ich mit Profis auftrete und die mich nicht jetzt verhungern lassen. Also ich glaube, gelacht hat noch niemand. Das ist wichtig, sollte einmal jemand lachen sehen, beende ich die Karriere.
Im Sommer 2018 leistet Herbert Prohaska einen Beitrag für ein ganz spezielles Subgenre der Fußballmusik. Gemeinsam mit Pete Art, einem der beiden Holy Boys, gibt er in einem Tonstudio die neue Vereinshymne seines ehemaligen Clubs zum Besten, Austria Wien. Komponiert hat das Werk Pete Art.
Also die Bitte war, dass es kein schneller Song sein soll. Es soll eine Ballade, wollten sie nicht dazu sagen und sie wollten auch nicht Hymne sagen. Aber so ein Zwischending ist es dann geworden. Also ich benenne es schon als Hymne. Man kann auch, wenn man will, Ballade sagen. Es ist mit Orchester gespielt, es ist eine ziemlich große Nummer, schwere Nummer.
Du allein, nur mit dir, doch mir hebt ein Schall und dann spielst, wir stehen hinter dir. Wenn du folgst oder warst, fangen wir dich wieder auf. Du bist Herz, Schmerz und Stolz, Austria.
Geht ja der Austria zurzeit nicht so gut sportlich. Das heißt, das Hauptkeyword war Glaub dran, dass halt wieder irgendwann einmal wird. Und um das dreht sich alles. Um Herzblut, um Stolz, um Vertrauen und vor allem um das Glaub dran.
Wir gingen eben nie
Am ersten ist er vorbei, dann wird er vom zweiten gefault und Freistoß für die deutsche Mannschaft. 5 Meter in der Hälfte der Österreicher und wahrscheinlich wird Beckenbauer diesen Ball kurz einmal auf die linke Seite herüberspielen zu Krämer vom Meidericher Spielverein und dem rutscht der Ball vom Fuß.
In Deutschland ist die Geschichte der Fußballvereinshymnen untrennbar verbunden mit dem Meidericher Spielverein aus Duisburg, kurz MSV. Der MSV gehört 1963 nicht nur zu den Gründungsmitgliedern der Fußball-Bundesliga. Er ist auch der erste deutsche Club überhaupt, der der Öffentlichkeit noch im selben Jahr eine eigene Stadionhymne präsentiert. Die Anregung dazu kommt vom Trainer des Bundesliga-Teams, Rudi Gutendorf. Der Fußball-Weltenbummler, Gutendorf wird im Laufe seiner Karriere auf allen 5 Kontinenten arbeiten, hat die Idee aus dem Ausland mitgebracht.
Zebrastreifen, weiß und blau, Zebrastreifen, weiß und blau. Ein jeder weiß genau, das ist der MSV.
Der Song Zebrastreifen, weiß und blau des Komponisten Henry Valentino greift textlich die Trikotfarben des Duisburger Bundesliga-Teams auf. Auch rhythmisch ist die Melodie auf Höhe der Zeit, denn sie orientiert sich an der populären zeitgenössischen Beatmusik. Was den flotten Twist aber vor allem so besonders macht, er wird im Stadion bis heute noch gesungen. Viele andere, später komponierte Vereinshymnen werden dagegen im Laufe der Zeit immer wieder aufs Neue durch Nachfolgekompositionen ersetzt.
Wo alle Mann mit Helm und Kran, sie kämpfen, greifen an.
kurz abgewehrt und nie davor, dann käme auch was von Tor.
Besonders toll finde ich natürlich immer so ganz traditionsreiche Hymnen, die schon so ganz alt her eingebracht sind, meinetwegen dann auch irgendwann modernisiert worden sind, aber wo das Alte, das Original noch entsteht und auch immer wieder gespielt wird.
Christian Wiesing aus Osnabrück, Betreiber der Website www.vereinshymnen.de.
Hamburg, meine Perle ist eine super Hymne, dann von Werder, Lebenslang Grün-Weiß ist eine super Hymne. Wenn man was Rockiges will, ist Borussia Mönchengladbach eine super Hymne, Elf vom Niederrhein. Die Bayern-Hymne, auch wenn sie oft verhasst sind, ist auch nicht schlecht. Ich würde sie jetzt so nicht schreiben, aber ist trotzdem gut gemacht und wird ja auch gut angenommen im Verein. Welche Hymne mir jetzt nicht so gut gefällt, ist zum Beispiel die von Hoffenheim.
Unsere Hoffnung, unsere Heimat, unsere Liebe. 1899, TSG. Letzte Reihe und Neiderei.
Aber wahrscheinlich ist das auch wie der Club. So ist die Hymne auch entstanden. Ich möchte mir jetzt keine Feinde machen, aber das ist mir halt eben aufgefallen, als ich es mir angehört habe.
Die Hoffenheimer Vereinshymne klingt eher künstlich bemüht als künstlerisch wertvoll. Und passt somit nicht nur Wiesings Meinung nach bestens zu dem Bild, das in den Köpfen vieler Fußballfans von dem sogenannten Retortenclub verankert ist.
Herrliches Durchspiel, Löwe, Tor!
Das Spiel beginnt von neuem. 1:1, Wolfram Löwe, der beste DDR-Spieler, hat dieses Tor erzielt, indem er ähnlich wie vorhin Hattenberger noch um den letzten Abwehrspieler der Österreicher, ich glaube es war Krieger, herumkurfte und dann den freien Raum vor sich hatte, aus 6 Meter Entfernung den Ball ins Tor hineinschieben konnte zum viel umjubelten 1:1.
Eine ganz eigene, skurrile Episode in Sachen Fußballmusik hat, wenige Jahre vor dem Ende ihres Bestehens, die Deutsche Demokratische Republik zu bieten. Diese handelt vom Ostberliner Fußballclub 1. FC Union.
Ich bin seit Gründung des 1. FC Union, seit 1966, dort Mitglied gewesen und wir haben in der Vorbereitung von 20 Jahren Union 1986 überlegt, ob ich aus meiner Funktion heraus etwas gestalten kann, was unüblich und auch eigentlich praktisch ansonsten nicht möglich ist, nämlich spezielle Musiktitel für Union.
René Büttner ist von 1978 bis 1990 Chefredakteur bei Amiga, dem staatlichen Schallplattenlabel der DDR.
Und diese nicht nur zu produzieren, sondern auch als Käufli-Produkt landesweit anzubieten. Und daraufhin habe ich den mir bekannten Autor Harry Jeske, der Bassist bei den Pudis war, gebeten, sagt, pass mal auf, produziere mir einen Titel und wenn du produzierst, garantiere ich dir, dass ich veröffentliche.
Harry Jeske, der Bassist der bekanntesten DDR-Rockband, macht sich an die Arbeit. In Bezug auf den Liedtext macht ihm der Amiga-Chef keinerlei Vorgaben.
Was soll im Fußballlied passieren? Grüner Rasen, 2 Tore, Jubel, Pokal und wir sind die Größten. Mehr muss da nicht drin sein.
Weiß sind unsere Farben, der Ball ist unsere Welt. Den Pokal, den wollen wir haben, darauf sind wir eingestellt. Alle Fans sind immer mit dabei. Stimmung in der alten Försterei. Auf einer grünen Wiese, 2 Tore aufgestellt.
Bei den Union-Fans kommt das Lied zum 20-jährigen Vereinsjubiläum prima an. Auf deutlich weniger Gegenliebe stößt es allerdings beim sportlichen Erz- und Stadtrivalen, dem BFC Dynamo. Denn der Chef des BFC ist gleichzeitig oberster Leiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Sein Name Erich Mielke. Wutentbrannt lässt Mielke beim staatlichen Plattenlabel anfragen, warum ausgerechnet die Konkurrenz vom 1. FC Union mit einem eigenen Song bedacht worden sei, sein eigener, quasi staatlich unterstützter Club, aber musikalisch außen vor bleibe.
Ein Generaldirektor rief mich zu sich und sagte, hast du denn hier wieder gemacht? Ich sage, ich habe ein Produkt angeboten und wenn der BFC Dynamo mir eine fertige Tonproduktion in Form einer LP anbietet, werde ich die auch veröffentlichen. Ansonsten meine Produktionskapazitäten so erschöpft, sodass ich also weitere Dinge als dieses eine Mal für den Fußball nicht anbieten kann. Und damit war die Sache dann im Sande verlaufen, weil natürlich keine anderen Angebote kamen. Und so ist 1986 dieses Lied immer bei Union gespielt worden.
Der Musikproduzent Christoph Simons schrieb im Jahr 2011 diese Meisterhymne für Borussia Dortmund.
Berichtet Moritz Küpper in seinem Buch »Es war einmal ein Spiel«, wie der Fußball unsere Gesellschaft beherrscht.
Unser Stolz Borussia traf einen Nerv. Wegen der großen Nachfrage musste sogar kurzfristig der Server der Verkaufsplattform Amazon abgeschaltet werden, weil ein Hackerangriff vermutet wurde. Es wollten so viele Fans die CD bestellen, dass ein Sicherheitssystem des Händlers in Gang gesetzt wurde. Von den Verkaufszahlen sei es die erfolgreichste reine deutsche Fußballhymne.
Heutzutage dürfte es im weltweiten Profifußball wohl kaum einen Club geben, der nicht über eine eigene Vereinshymne verfügt. Denn längst haben die Marketingabteilungen der Clubs erkannt, dass diese Art der Musik ein ideales Mittel zur Kundenbindung darstellt. Der Song »Unser Stolz Borussia« schafft es 2011 auf Platz 6 der deutschen Single-Hitparade. Zu diesem Zeitpunkt hat Christian Wiesing von Vereinshymnen.de das Potenzial dieser ganz speziellen Musikrichtung schon längst erkannt. Gemeinsam mit seinem Kollegen Peter Plogmann hat Wiesing darum bereits 2001 ein völlig neues Geschäftsmodell entwickelt. Beide komponieren Vereinshymnen für Amateurclubs.
Ja, das ist jetzt unsere erste Hymne. Das war für unseren eigenen Verein, den TuS Nahne. Und da hatten wir überhaupt keine Vorgaben. Das war, da haben wir uns einfach selber was ausgedacht, was wir mit reinbringen. Und es ist halt Bombe angekommen und war der Grundstein praktisch für unser Schaffen jetzt. Ein gängiger Ref, den jeder sofort mitsingen kann. Und da lagen sich dann auch alle in den Armen.
Für potenzielle Neukunden halten Christian Wiesing und Peter Plogmann zwei Angebotsvarianten bereit. Bei der ersten handelt es sich um eine exklusiv komponierte Hymne zum Komplettpreis von 999 Euro. Generell gilt: Anregungen des jeweiligen Auftraggebers für den Text sind durchaus gewünscht.
Tradition, Leidenschaft, Wille, Macht ist ganz oft, wir sind die Macht. Und natürlich die Vereinsfarben sind ganz wichtig. Und alles, was Emotionen erzeugt, da haben wir halt gewisse Sachen, womit wir die Leute direkt erreichen.
Ein Verein, der bereit ist, auf eine exklusive Komposition zu verzichten, wird von den beiden Musikern aus einer Art Melodienpool bedient. Diese preisgünstigere Hymnenvariante kostet 449 Euro.
Die Österreicher, die singen immer wieder Österreich. Sie feuern ihr Team an und wissen natürlich auch, ihr dürft euch da nicht zu weit hinten reinstellen. Denn ansonsten schnackelt's, wie der Österreicher sagt, ganz, ganz schnell.
Der Fußball und die Musik haben viel gemein. Beide begeistern die Fans weltweit. Dieser Song mit einem solchen Star-Ensemble, das der größten Show auf Erden mehr als würdig ist, steht für die Begeisterung, die Freude und die Verbundenheit, die Menschen aus aller Welt bei der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2018 erleben werden.
Mit diesen Worten zitiert die FIFA in einer offiziellen Pressemitteilung vom Mai 2018 Philippe Le Floch. Le Floch fungiert bei dem Weltfußball-Dachverband als Chief Commercial Officer. Als solcher ist der französisch-schweizerische Funktionär unter anderem verantwortlich für jegliche FIFA-Marketing-Aktivitäten. Zu diesen gehören auch die offiziellen Weltmeisterschaftssongs, die der Verband regelmäßig alle 4 Jahre in Auftrag gibt.
Natürlich ist die Vermarktung von offiziellen Songs zu Turnieren wie jetzt zur WM oder auch Vereinshymnen ins Blickfeld geraten der Marketingabteilungen.
Norbert Niklaus, Mitglied und Referent der Deutschen Akademie für Fußballkultur. Die Akademie versteht sich als Kontaktbörse und Informationsstelle für all diejenigen, die den Fußballsport als kulturelles und gesellschaftliches Phänomen wahrnehmen. Außerdem verleiht sie alljährlich die deutschen Fußballkulturpreise.
Das ist aber trotzdem in meiner Wahrnehmung jetzt kein riesiges Geschäftsfeld, weil man kann ja auch nicht jedes Jahr eine neue Vereinshymne machen und die Turniere gibt es eben auch nur alle paar Jahre einmal. Ne?
Der Auftakt offizieller WM-Songs erfolgt 1990, anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft in Italien. Die UEFA, der Europäische Fußballdachverband, zieht nach und stellt 2 Jahre später den ersten offiziellen EM-Song vor. Bei hartgesottenen Fußballfans stoßen derlei kommerzielle Auftragsarbeiten in der Regel auf wenig Gegenliebe. Sie kreieren sich lieber ihre eigenen Stadionhits. Wie etwa das Lied Will Griggs on Fire, anlässlich der Europameisterschaft 2016 in Frankreich.
Der basiert auf einem Song von 1996 der Sängerin Gala, heißt Freed from Desire, war damals so mittelerfolgreich.
My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs.
Der Song von 2016 ist entstanden, weil ein Fan von Wigan Athletic, das ist ein englischer Drittligist, bei dem der Stürmer Will Grigg spielt, der zugleich auch Stürmer der nordirischen Nationalmannschaft ist. Will Grigg wurde Torschützenkönig in der 3. englischen Liga. Und dieser Fan war so begeistert, dass er den vorhandenen Song umgetextet hat in eine Hymne auf Will Grigg. Das hat er zu Hause in seinem Badezimmer aufgenommen und auf YouTube eingestellt. Und das wurde im Internet sehr schnell ein Hit. Und dann bei der Europameisterschaft in Frankreich nicht nur von den nordirischen Fans, sondern auch von vielen anderen Fans auf den Rängen immer gesungen.
Will Grigg is always scoring the Northern Irish beast. From Wigan to the Euros to play in white and green. He will score goals, will score just more and more. He will score goals, he will score them all. Will Grigg's on fire.
Fangesangforscher Guido Brink aus Hürth glaubt, dass die offiziellen, von den Fußballverbänden in Auftrag gegebenen Songs es rein musikalisch schwer haben, von den Fans weltweit auf Stadiontribünen nachgesungen zu werden.
Weil die ja, ich sag mal, komponiert sind, weil die ausgefeilter sind, weil die eigentlich gar nicht den Strukturen entsprechen, die die Fans benutzen, um ihre Lieder zu singen. Wir fanden das eigentlich immer sympathischer bei allen Forschungen, die wir über die vielen Jahre gemacht haben, wenn die Fans selber sich was ausgesucht haben und selber beschlossen haben, was sie sozusagen von unten singen, weil wir immer fanden, das ist die echte Kultur von unten, auch wenn sie dann keine eigene Melodie gemacht haben.
Guido Brink und sein Co-Autor Reinhard Kopitz haben im Zuge ihrer Recherchen herausgefunden, dass sich die Fangesänge, musikwissenschaftlich gesehen, in aller Regel aus lediglich drei verschiedenen Tönen speisen.
Es ist eine Terz, eine Quinte und eine Sechste. Oder Lothar, Matthäus, das sind wieder immer dieselben drei Töne. Die Backe, Backe, Kuchen oder Bin ein kleiner König Töne. Aus diesen bestehen viele Grundgerüste von vielen Melodien, die die Fans mehr oder weniger, meistens weniger bewusst auswählen. Und es zeigt sich, wenn man sich die Melodien aus alter Zeit anguckt, von, sagen wir mal, vor 500 Jahren, noch aus dem 16. Jahrhundert, die sind auch sehr glatt, wenig Sprünge, also viele Schritt- und Tonwiederholungsbewegungen drin, einfach zu singen, einfache, klar nachvollziehbare Rhythmen. Das war in der Renaissance der Grund, dass man das alles quasi vom Blatt singen musste und keine Partitur hatte. Das waren Vereinbarungen, die aus ganz praktischen Gründen getroffen werden mussten. Aber ich glaube, die praktischen Gründe sind gar nicht so weit weg von der Südkurve, wo man ja auch ganz spontan tausende Leute koordinieren muss, die auch genau dasselbe gut und greifbar singen können.
Angesichts der vielen verschiedenen, sich einander aber doch immer irgendwie ähnelnden Fangesänge stellt sich vor allem eine Frage. Bekommen die Stars derlei akustische Unterstützung von den Rängen während eines Spiels überhaupt mit? Der ehemalige österreichische Profi Herbert Prohaska kann, vor allem in Bezug auf seine Zeit als Spieler beim AS Rom, in dieser Hinsicht aus dem Nähkästchen plaudern.
Naja, du kannst jetzt natürlich nicht einen Text wirklich verfolgen, wenn er jetzt lange wäre, dazu reicht es nicht. Aber du hörst natürlich die Leute singen und natürlich ist das von der Emotion her und für die Motivation ist das großartig, wenn du in einem vollen Stadion spielst und die Leute singen oder feuern dich an. Es ist eigentlich das, was wir ja wollen, neben dem Gewinnen, dass auch die Leute zufrieden sind und eine Stimmung verbreiten, die uns beflügelt.
Der Schlager, zu dem die Spieler von AS Rom traditionell auf den Rasen einlaufen, trägt den Titel Roma Capoccia, sinngemäß die Anführer aus Rom. Nach dem Spiel dagegen heißt es regelmäßig Grazie Roma, danke Rom.
Und das ist großartig, du weißt, du gehst mit dieser Hymne rein und mit der anderen Hymne gehst du raus. Natürlich beim Rausgehen ist es wichtig, dass du gewonnen hast, dann nimmst du das wirklich auf, dass du es wirklich spürst.
2004 ungefähr hat mal ein Vereinspräsident eines rumänischen Erstligaklubs seinen Spielern gedroht für den Fall einer Niederlage vor einem wichtigen Spiel. Sie müssten dann ins Klassikkonzert gehen, weil er meinte, das wäre die Höchststrafe für einen Fußballprofi. Er hat also gesagt, wenn sie schon die laute Stadionatmosphäre nicht aushalten, dann müssten sie eben in ein stilles, ruhiges Klassikkonzert gehen.
Das war Dann macht es Bumm. Über die Symbiose von Fußball und Popmusik von Christian Blees.
Es war also farblos, es war unterklassig, ist etwas zu hart, aber sagen wir, das Niveau war sehr, sehr tief.
Es sprachen Hildegard Mayer und Simon Ruden. Ton und Technik Michael Morawitz und Angelika Bruchhaus. Regie Rolf Mayer. Zitate wurden mit freundlicher Genehmigung entnommen aus Es war einmal ein Spiel von Moritz Küpper. Erschienen 2017 im Verlag Die Werkstatt. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2018.